Barrieren abbauen.
Psychische Erkrankung.
Vorurteile.
Mediale Darstellung.
Entstigmatisierung.
Inklusion.
Jeder Mensch hat eine Geschichte.
Psychiatrieerfahrung.
Vielfalt ist unsere Stärke.
X-Talk, der inklusive Podcast von und für Menschen mit Beeinträchtigung.
Willkommen zu unserer heutigen X-Talk-Folge mit einer ganz besonderen Reihe. Aktenzeichen XY-Talk, das inklusive Gespräch mit Krimi-Autoren und Autorinnen. Ich bin Cornelia Schmitz und heute zu Gast bei mir ist Leo Hansen, ein Krimi-Autor aus dem fernen Neustadt in Holstein an der Ostsee. Ich freue mich und danke herzlich fürs Erscheinen. Hallo und guten Tag, Leo Hansen.
Ja, hallo, liebe Cornelia. Freue mich, dass ich hier bin, dass ich beim Podcast mitmachen kann und ja, bin gespannt, was hier gleich passieren wird.
Leo, wer bist du und was hast du uns mitgebracht?
Ja, wer bin ich? Das ist natürlich eine große Frage und ich mache es aber trotzdem kurz, weil die Zeit ja nicht so umfangreich ist. Also ich bin, bin 69 Jahre alt, inzwischen in Rente und verheiratet, habe drei Kinder, drei Enkelkinder inzwischen auch und habe aber den größten Teil meines Lebens im Norden verbracht, hauptsächlich in Hamburg. Und bin aber in Köln geboren, das heißt, bin eigentlich ein Kölscher Jung. Mhm. Aber mit 6 Jahren sind meine Eltern dann mit mir zusammen nach Hamburg gezogen. Und habe ich aber natürlich immer noch Kontakt zu meiner Geburtsstadt, das ist schon ganz klar, ja.
Also du bist ein Kölscher Junge, ein Kölscher Lehrer, wie ich weiß, und jetzt Autor von den beiden Romanen.
Genau, von zwei Kriminalromanen, einmal von Alster Nacht. Und der zweite, der gerade im Oktober diesen Jahres erschienen ist, von Alster Schatten, genau.
Worum geht es denn da?
Ja, also in Alster Schatten geht es um eine Frau, die seit Jahren oder seit ihrer Kindheit unter traumatischen Erlebnissen leidet. Und erst in dem Moment, als sie erfährt, warum das so ist, ist sie in der Lage, tatsächlich damit irgendwie umzugehen, dagegen irgendwie auch was zu unternehmen. Und das Problem ist, dass sie hat, als sie das erfährt, dass die traumatischen Erlebnisse ihrer Großmutter verantwortlich sind für sie, die in diesem Ende des Zweiten Weltkriegs nämlich hat sie einige Verbrechen erleben müssen und hat da aber nie drüber geredet. Und sie sieht plötzlich irgendwelche Dinge, die sie gar nicht erlebt hat. Und dann macht sie halt eine Therapie und im Rahmen...
Das klingt spannend, wir wollen jetzt nicht zu viel verraten, sonst kauft keiner mehr das Buch.
Okay. Nee, das wollen wir nicht.
Das wollen wir natürlich nicht, aber es ist ein tolles Thema, weil das auch zu dem Schwerpunkt dieses Podcasts sehr gut passt, da kommen wir später noch drauf. Das ist also der Roman Alster Schatten oder Alster Nacht?
Das war Alster Nacht, genau.
Das war Alster Nacht, genau.
Genau. Bei Alster Schatten geht es darum, dass ein rechtsradikales Netzwerk einen Anschlag in Hamburg plant. Mhm. Und um diesen Anschlag zu verhindern oder zumindest Schlimmeres zu verhindern, müssen allerdings einige Morde aufgeklärt werden. Mhm. Und die Ermittler, ich habe ja ein Ermittler-Trio, das daran arbeitet, kommt auch einigermaßen voran, aber so recht kommen sie doch nicht auf die tatsächlichen Motive, die dahinter stecken. Und erst durch eine Informantin aus der rechten Szene, die gibt ihnen einen Tipp und können sie zumindest das Schlimmste verhindern.
Ja, du hast mir vorhin schon ein bisschen was davon erzählt. Du hast sehr interessante Ermittlerfiguren, das hat mir sehr gefallen.
Ja.
Vielleicht magst du dann noch mal einen Satz zu sagen.
Ja, das kann ich machen. Ich habe einmal einen Profiler, also auf Deutsch nennt man das, in Deutschland nennt man das Fallanalytiker, der im Prinzip immer dann mit zu den Sonderkommissionen hinzugezogen wird, wenn es darum geht, Täterprofile zu erstellen, um die Motivation für diese Morde irgendwie auch ein bisschen denen näher zu kommen. Mhm. Und der wird unterstützt noch von externen Beratern, einmal von einem investigativen Journalisten und Computerspezialisten, der auch wiederum ein Schulfreund von ihm ist. Und die zweite Unterstützung bekommen sie von einer Ex-Elite-Soldatin, die letztendlich die Frau fürs Grobe ist. Und die beiden externen Berater sind eben durchaus in der Lage, einige Dinge so zu regeln, wie man sie als Beamter nicht regeln kann. Und deshalb sind die ganz wichtig.
Klingt spannend. Alster Nacht und Alster Schatten von Leo Hansen. So, jetzt wollen wir gerne wissen, wie kommt man überhaupt aufs Schreiben? Seit wann schreibst du schon und was hat dich auf die Idee gebracht? Was hat dich in die Lage versetzt? Woher nimmst du deine Ideen?
Ja, also geschrieben habe ich eigentlich immer schon. Das hat einfach was mit meinem Beruf zu tun gehabt. Ich habe die ersten 15 Jahre bei den Landesmedienanstalten gearbeitet in Hamburg und in Thüringen und bin dann in die Schule gegangen, habe Psychologie, Pädagogik und Politik unterrichtet. Und da muss man ja halt immer viel schreiben. Aber sag ich mal, literarisches Schreiben, habe ich angefangen. Da war ich irgendwie Mitte 20. Da habe ich mit Freunden zusammen Drehbücher für die Sesamstraße geschrieben. Und dann war das aber vorbei. Und dann habe ich, als ich tatsächlich dann nicht mehr gearbeitet habe, hatte ich Zeit und Muße und dachte ich mir, ich habe immer schon Krimis geliebt, sowohl gelesen als auch im Fernsehen geguckt oder im Kino. Ich versuche einfach auch mal. Und sowas ist relativ komplex, so ein ganzes Buch zu schreiben. Und da braucht man einfach ein bisschen mehr Zeit. Und
Was braucht man noch zum Schreiben? Also was sind Eigenschaften, über die ein schreibender Mensch oder jemand, der den Wunsch hat, schreiben zu wollen? Was muss man da eigentlich, was sollte man mitbringen?
Also man muss Spaß an Sprache haben, das ist ganz wichtig. Mhm. Man muss Lust haben zu fabulieren, Sachen auszuprobieren. Und gleichzeitig muss man aber auch eine hohe Frustrationstoleranz haben, weil man einfach immer wieder merkt, ach Mensch, das, was ich da gerade geschrieben habe, irgendwie ist das bekloppt. Und schmeißt es weg und irgendwann denkt man, nee, so schlecht war es doch nicht. Dann holt man es wieder aus dem Papierkorb raus. Also so geht das immer weiter. Und kritikfähig muss man sein, denn spätestens in dem Moment, wo man etwas veröffentlicht, tritt man ja tatsächlich in die Öffentlichkeit und gibt sich damit letztendlich auch wirklich der Kritik und der Bewertung preis. Und das muss man aushalten können, wenn die Kritik auch mal nicht so gut ist. Und das ist ganz wichtig. Und und dann braucht man noch, das ist bei mir jedenfalls ganz wichtig, jemanden, der am Anfang gleich mit dabei ist. Also eine Erstleserin ist es bei mir, es ist nämlich meine Frau.
Herzlichen Glückwunsch.
Die mir dann tatsächlich auch nochmal Hinweise gibt oder sagt, nee, das kannst du so nicht schreiben, das geht so nicht. Und da sie Kamerafrau ist, hat sie auch durchaus dramaturgisch große Erfahrung und kann mir dann auch in der Hinsicht also Ratschläge geben. Das ist ganz ganz wertvoll.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich habe auch so eine Erstleserin und die legt aber auch immer den Finger auf die Wunde. Und das, wie du schon gesagt hast, muss man aushalten können. Ja. Also man denkt ja selber, oh, boah, was habe ich was Tolles jetzt produziert? Und dann kommt jemand und sagt, guck mal da nochmal hin und guck mal da nochmal hin.
So ist es. So ist es. Oder das passt überhaupt nicht zusammen. Das versteht kein Mensch, der das liest. Ne? Und du dachtest, das ist jetzt eigentlich das große literarische Werk, was du da gemacht hast, zumindest mal auf den zwei Seiten. Und dann
Aber es ist gut, wenn jemand ehrlich ist, das ist und aber nicht verletzend ist.
Nee, das ist richtig. Aber ehrlich muss jemand sein, sonst bringt mir das nichts. Ne? Das ist einfach so.
Was machst du, wenn dir gar nichts mehr einfällt oder wenn man eine Schreibblockade hat oder wenn das ganze Manuskript den Bach runtergeht und denkst, ich schmeiße es in die Ecke und hole es nie wieder? Was tust du dann?
Was tue ich? Ja, also erstmal ist es so, wenn ich wirklich nicht weiterkomme, gibt es zwei Orte oder zwei Dinge, die ich meistens mache. Entweder lege ich mich in die Badewanne und denke nach oder da wir ja in Neustadt an der Ostsee wohnen, gehe ich ans Meer und gehe spazieren.
Wasser hilft, ne?
Wasser hilft, das ist definitiv so. Und wenn das nichts nützt, dann lasse ich das erstmal alles liegen eine Zeit lang und versuche dann auch wieder mit Leute zu finden, mit denen ich darüber reden kann. Nervt die natürlich damit immer unendlich, das müssen die dann auch aushalten.
Und hast nicht so viele Freunde.
Meistens funktioniert das dann irgendwann schon wieder, dass ich dann weiterschreiben kann, ja.
Sehr schön. Okay, das Buch ist fertig. Was tut man dann? Wie verkauft man es? Wie interessiert man Leute dafür?
Man muss also, am besten ist es, dass man, bevor überhaupt das Manuskript fertig ist, dass man einen Verlag gefunden hat. Das ist das Entscheidende. Denn der Verlag sorgt für die Distribution, also nicht nur für die Herstellung und allem. Das geht heute ja auch selbst. Das kann man machen, wenn es kostet ein bisschen Geld, aber es geht. Aber die Distribution, die ist halt wichtig. Und die macht einen Verlag. Und wenn man
die Verteilung.
Hat, die Verteilung, genau. Mhm. Und wenn man den nicht hat und es selber machen muss, dann wird es wirklich anstrengend. Ne? Man muss sich eine ISBN-Nummer beschaffen. Man muss in die Buchläden reinkommen. Und das ist schon sehr aufwendig, das selbst zu machen. Und deshalb ist ein Verlag eben einfach gut. Das also ist ganz wichtig.
Ja. Für dich ist der Weg, also man schreibt ein Exposé, also eine Verlagsbewerbung und schickt das los und versucht eben sein Glück. Oder wendet sich an eine Agentur.
Oder das, ja. Das. Wobei beides eben ganz schwer ist, weil es unheimlich viele Menschen gibt, die irgendwie offenbar da Sachen einreichen. Mhm. Und also ich hatte Glück, dass ich über einen Freund, der wiederum jemanden kannte, der zumindest gesagt hat, lies es dir mal durch. Das liest sich wirklich ganz gut. Weil das ist das Entscheidende, weil es kommen bestimmt viele gute Dinge auf die Schreibtische von Lektorinnen und Lektoren. weil die aber so hoch sind, die Stapel, die da liegen, lesen die natürlich nicht alles. Und vieles fällt dann einfach hinten runter, obwohl es eigentlich gut ist. Ne? Mhm. Und du musst dann wirklich das Glück haben, dass tatsächlich das gelesen wird. Und dann muss es noch ins Verlagsprogramm passen. Das kommt auch noch dazu.
Hat ja bei dir geklappt. Herzlichen Glückwunsch.
Gut, danke.
Okay, vielen Dank erstmal bis hierhin. Jetzt vielleicht nochmal zu unserem speziellen Schwerpunkt im Aktenzeichen XY-Talk. Das ist nämlich das Thema Krimi und Psyche, beziehungsweise psychische Erkrankungen in Kriminalromanen.
Ja.
Und da scheint es ja so zu sein, dass psychische Erkrankungen eine große Rolle in Krimi spielen, ob im Buch oder im Film. Und oftmals, um den Mörder zu charakterisieren oder um eine düstere Umgebung zu kreieren.
Ja.
Da habe ich jetzt mal in dem Buch von einer Kollegin mal gelesen. Da ging es um eine junge Frau, sie joggt den Weg entlang. Und da ist in der Nähe die Psychiatrie und da joggt sie schneller, weil man weiß ja nie, auf wen man da trifft.
Ja.
Und sowas meine ich eigentlich. Mhm. Und das finde ich, also dieser Link von psychisch krank und gefährlich, das finde ich, ist stigmatisierend und auf die Dauer schlecht für uns.
Ja, das ist richtig. Also ich finde die Kurzformel, die du da bringst, psychisch krank und gefährlich, die bringt es genau wirklich auf den Punkt.
Mhm.
Das ist einfach so als Vorurteil letztendlich in uns drin, in ganz vielen von uns. Und ich glaube, der erste Weg, um damit irgendwie umgehen zu können, gerade wenn man schreibt, ist, dass man sich dessen bewusst ist, dass das so ist.
Also, dass es auch in deinem Kopf ist.
Ja, genau. Mhm. Also, dass man hat die Vorurteile, das ist so, aber wenn man sie weiß, dass man sie hat, kann man darüber nachdenken. Und da wir ja einen Kopf zum Denken haben, ist das so der erste Schritt, finde ich, um mal zu gucken, was habe ich denn da geschrieben und ist das nicht vielleicht tatsächlich stigmatisierend? Kann ich da nicht wirklich das anders schreiben oder kann ich nicht eine andere Figur auftauchen lassen in der Handlung, im Buch, die das thematisiert? Also ich muss ja nicht selber als der allwissende Erzähler das irgendwie dann nochmal irgendwie belehrend irgendwie rüberbringen. Ich kann ja letztendlich als Autor auch eine Figur schaffen, die selbst immer die Wunde da reinlegt, die dann sowas sagt, was erzählst du da eigentlich? Was sagst du das? Nur weil der jetzt irgendwie eine schwierige Kindheit hatte, muss er doch kein Serienkiller sein. Das ist statistisch irgendwie völlig absurd, das irgendwie so anzunehmen. Es kommt vor, ja, natürlich, aber das ist keine... Es ist nicht immer die Ursache dafür. Ne?
Also ich finde es immer sehr wichtig, dass man sagt, natürlich, selbstverständlich kann man damit spielen und kann man diese ganzen Motive aufgreifen, psychische Erkrankungen und. Das ist ja ganz klar, soll man, kann man, darf man. Man sollte aber immer davon ausgehen, dass es keine Monster sind. Das ist eben das. Ne? Also ich habe das schon oft gerade in amerikanischer Literatur gelesen, dass schizophrene Mörder, die im Wahn getötet haben, dass die also auf den elektrischen Stuhl kommen sollten. Sowas meine ich. Ne? Das finde ich eben schlecht.
Ja, das ist richtig. Und also in meinem ersten Buch, da ist es ja so, dass die Hintergrundgeschichte, die hinter diesen ganzen Sachen liegt, hinter diesen oberflächlichen Morden an den Kaufleuten, die da passieren, da habe ich eben versucht, die Leiden dieser Frau, die so ein transgenerationales Traumata hat, also unter dem leidet, was ihre Großmutter erlebt hat, ohne dass sie das wirklich weiß, konkret auch darzustellen. Was bedeutet das eigentlich für so jemanden, auch als Kind, die dann plötzlich Angstzustände hat oder irgendwie den Eltern erzählt, ich sehe da irgendwas, da für dies und das, und die Eltern völlig unverständnisvoll darauf reagieren und sagen, das kannst du gar nicht erlebt haben, da hast du noch gar nicht gelebt, das kann gar nicht sein. Also einfach das Leiden eines Kindes nicht ernst nehmen oder sagen, stell dich nicht so an. Und so. Und wenn man das also irgendwie immer zu hören bekommt und keine Hilfe bekommt, dann wird es halt schwer. Und das habe ich versucht auch darzustellen, dass diese Frau eben auch als Erwachsene letztendlich immer noch darunter leidet. Und erst als sie erfährt, warum das so ist, erst in dem Moment ist sie in der Lage, tatsächlich auch dagegen was zu nehmen, zu unternehmen und sich also tatsächlich dann auch erstmal eine Therapeutin zu suchen, um das zu bearbeiten. Und das ist ja ganz wichtig. Und das Problem bei diesen, bei vielen Dingen ist ja, dass in Familien nicht gesprochen wird. Ne? Man redet nicht über die Sachen. Und Kinder merken sowas immer, weil die sind ja ganz sensibel für Stimmung und dass die Eltern nicht miteinander reden oder dass, wie auch immer, der Vater traurig manchmal in der Ecke sitzt und all solche Dinge. Aber Kinder wissen nicht, warum. Aber Es macht ihnen Angst. Oft sagen sie, ich bin schuld wahrscheinlich, dass das so ist. Und ja, und das ist ganz schlecht. Und das ist, ja, und das habe ich eben versucht, so ein bisschen darzustellen.
Also du versuchst Stereotypen zu vermeiden, du versuchst platte Charaktere zu vermeiden, ja. Du versuchst Empathie zu wecken.
Ja, so würde ich genau, sagen. Genau. Und selbst in meinem zweiten Band, das heißt selbst, da geht es ja um Rechtsradikale, da geht es um junge Leute auch, die irgendwie tatsächlich sich zum Beispiel als Globalisierungsverlierer verstehen. Die werden irgendwie im Prinzip von einer relativ intelligenten und geschickten Demagogin auch beeinflusst entsprechend. Ich habe diese Charaktere, die dann auch ganz schreckliche Dinge tun, nicht als Monster oder als Dummköpfe dargestellt, weil das stimmt einfach nicht. Das sind die nicht. Und versuche es der Leserin oder dem Leser zu überlassen, irgendwie sich letztendlich auch ein Urteil zu bilden. Aber ich habe natürlich immer die Möglichkeit, meine handelnden Figuren auch was dazu zu sagen. Also, dass die junge Janne Barken, die ja die jüngste in diesem Trio ist, der Ermittler, die immer sagt, das verstehe ich nicht, was sind denn das für Arschlöcher? Und dann versucht der Profiler nochmal zu erklären, ja, das sind Arschlöcher, aber man muss auch immer gucken, was da eigentlich hintersteckt.
Und klingt spannend, ja.
So kriegt man das irgendwie vielleicht einigermaßen hin, dass man diese Stereotypen zumindest irgendwie thematisiert und aufbricht, und vermeiden kann man sie nicht immer, das ist schwierig.
Ja, vielen Dank. Das war sehr spannend und auch schöne Ausführungen. Hat mir sehr gefallen. Vielen Dank.
Ja, danke.
Jetzt kommen wir auch schon zum Ende. Heute bei mir im Aktenzeichen XY-Talk war Leo Hansen, Autor aus Neustadt. Ich danke dir sehr für dein Erscheinen und deine Gedanken zum Thema und wünsche natürlich viel Erfolg weiterhin. Und Dankeschön.
Ja, danke, dass ich hier sein konnte.